Ich bin nicht schuld daran, dass der zweite Timotheusbrief Thema dieser Woche ist. Ich liebe ihn über die Maßen, aber er ist auch schwer. Und ich staune, dass noch so viele im Saal sind. Es spricht für die Bibel. Und zweitens spricht es für euch, dass ihr das zähe Arbeiten auch wertschätzt. 2. Timotheus Kapitel 2 von Vers 14 bis 26. Für mich ist die größte Qual bei dieser Bibelarbeit, alles nicht zu sagen, was ich, so vieles nicht zu sagen, was ich so gerne sagen möchte und was in diesem Text so wichtig ist. Aber das ist ja mein Problem. Ich werde es überleben. Vers 14. Daran erinnere sie. Das bezieht sich zurück auf den Abschnitt, den wir vorher gelesen haben. Ich komme da gleich noch zu. Daran erinnere sie und bezeuge vor Gott. Das ist ein ganz starker Ausdruck, der im Griechischen geradezu heißt es, beschwöre sie vor Gott. Sie sollen nicht mit Worten zanken, mit Worten kämpfen, welches nichts nützt, als zu verwirren, die dazuhören. Das steht im Griechischen das Wort Katastrophe. Das ist zu nichts nütze, als zur Katastrophe für die Zuhörer, heißt es da. Das wird eine Katastrophe für die Zuhörer. Das heißt eigentlich ein Abwenden zum Negativen, eine Umdrehung, eine Zerstörung, Tod, Ende. Das ist hier gemeint. Verwirrung. Ich will mal zunächst auf diesen Vers eingehen. Unter dem Titel, es gibt Wichtigeres. Ich will gleich noch darüber sprechen, warum da dauernd Knatsch war. Offensichtlich hat der Paulus hier ein Zanken und Streiten um Worte und Begriffe im Bereich der christlichen Gemeinde vor sich, wo er sagt, das ist nicht alles notwendige Auseinandersetzung um wesentliche Inhalte des Glaubens, sondern da geht's um Haarspaltereien. Und sagte, das nützt nichts. Es macht nur kaputt. Erinnere sie daran. Das weist jetzt zurück im Text davor. Er will das nochmal eben erwähnen. Vers 8. Ganz zentrale und wichtige Tatsachen des Lebens mit Christus unterstrichen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Und dann redet Paulus davon, wie das Leben mit Christus ein Teilhaben sowohl an seinem Leiden wie auch an seiner Königsherrschaft ist. Dann sagt er, es gibt Wichtigeres als diese Haarspalterei. Manchmal verrutschen uns in der Gemeinde Jesu die Perspektiven. Und dann verbeißt man sich in die Dinge, die einem persönlich gerade wahnsinnig interessant und wichtig zu sein scheinen. Aber man sieht sie nicht mehr vom Wesentlichen her. Man hat nicht den auferstandenen Jesus im Blick. Und man sieht nicht mehr das eigentliche, wichtigste Wesen des Lebens mit Jesus. Teilhabe an seinem Leiden, an dem Leiden der Liebe in dieser Welt und Teilhabe an seiner Königsherrschaft. Paulus sagt, das ist wichtig. Nicht die Pfennigfuchserei, nicht Rechthaberei, nicht, dass man theologisch nur wirklich astrein ist und aber weiß, was alles noch für anstellt. Das ist es nicht, was uns weiterbringt. Der auferstandene Jesus im Mittelpunkt und Wissen, dass Leben mit ihm mit Leiden und Teilhabe an der Herrschaft bedeutet. Und dann heißt es hier, das kann ich nur sehr flüchtig jetzt nur streifen, da im Vers 12 und Vers 13, wo ich lese lieber von Vers 11 an, das ist gewiss wahr, sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben, nicht? Das ist beide, mit Christus sterben, mit ihm leben. dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu? Ja, und jetzt passt es nicht mehr. Das ist ja immer so ein Parallelkonstruktion. Und da ist man schon fast, wenn man bei dem Satz ist, nicht wahr, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen, da ist man schon fast im Takt. Sind wir untreu, so wird er uns auch verlassen oder wird er auch uns abservieren. Also irgendwas muss doch jetzt weiterkommen, nicht? Als Entsprechung zu dem, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Das stimmt ja, das hat Jesus ja selber gesagt in Matthäus 10, Vers 32 und 33 steht ja das, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das hat Jesus ja gesagt, aber in Vers 13 wird dann der Rhythmus durchbrochen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich habe da einen schönen Satz zugelesen bei einem Schriftausleger Joachim Jeremias und der hat gesagt, die Logik zerbricht an der Liebe des Heilands. Das finde ich groß. Die Logik zerbricht an der Liebe des Heilands. Das ist eigentlich das Strahlende, was über dem Leben eines Christen steht. Wie viel Unzuverlässigkeit ist da doch bei uns? Wie viel Untreue? Und Jesus zahlt uns nicht heim nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Sind wir untreu? Er ist treu. Das kann ein Doppeltes bedeuten. Das kann einmal heißen, er ist sich selber treu und seiner Heiligkeit. Das ist auch der Gott, vor dessen Richterstuhl wir offenbar werden müssen. Es fällt einem ja auf beim Lesen des Neuen Testamentes, dass vom Gericht Gottes eigentlich sehr selten den Nichtchristen gegenüber geredet wird. Also findet kaum Stellen, in denen, also wo also Nichtchristen gedroht wird mit dem Gericht Gottes, damit sie zum Glauben kommen. Aber sehr viele Stellen gibt es, in denen Christen das Gericht Gottes vor Augen gestellt werden, namentlich Mitarbeitern, etwa im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Sagt Paulus, aus welchen Motiven arbeiten wir eigentlich? Wer bin ich, wer seid ihr? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist für ihn einer der ganz wichtigen Gesichtspunkte zur Klärung der Motive. Arbeite ich in der Gemeinde letzten Endes fürs eigene Konto? Arbeite ich für die eigene Ehre? Wofür arbeite ich? Paulus wusste etwas davon, dass der Menschenherz ein Abgrund ist und dass in die edelsten und großartigsten Dinge sich die giftigsten Motive der Eitelkeit einschleichen können. Und da ist keiner vorgeschützt. Und deshalb nimmt er das sehr ernst, wo wir einander schon nicht durchschauen können und wir uns oft selber nicht ganz durchschauen können. Wer kann sich schon ergründen? Da sagt er, habt das im Blick, gerade in der Mitarbeit. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Da wird deutlich, was das alles wirklich war, was wir da getan haben. Das kann's eine sein. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich selber treu ist. Das heißt, auch in seinen Maßstäben, auch in seiner Heiligkeit. Aber der stärkere Akzent hier liegt doch darin, der sich selber treu ist in seiner Zuverlässigkeit, in seinen Verheißungen. Gott kann sich nicht verleugnen, was er zusagt, das hält er. Die Stabilität liegt nie in uns selbst als Glaubenden, sondern die Stabilität unseres Glaubens liegt immer außerhalb von uns in Jesus. Ich traue mir nicht zu, in den Krisen des Lebens und des Sterbens stark zu bleiben. Aber ich traue Jesus zu, dass er mich festhält mit seiner zuverlässigen Treue, seinem zuverlässigen Wort, mit seiner starken Hand, auch wo ich nicht mehr die Kraft habe. ihn festzuhalten. Und das gibt's ja. Wie viele Lebenssituationen haben wir, wo wir uns bewusst gar nicht mehr kontrollieren können, und letzten Endes ist Sterben eine solche Situation, in der die eigene Kraft völlig zerbricht. Da stehen wir nicht auf der Stärke unserer Überzeugung, die verbissen bis zum Letzten durchhält. Da stehen wir nur noch davon, dass seine Hand zupackt. Du bist bei mir. Dein Hirtenleitstab und deine Keule ermutigen mich, heißt es im 23. Psalm. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Das ist das eine. Da sagt der Paulus, erinnere sie daran, dass sie nicht das Gezänk und die Belanglosigkeiten wichtig nehmen, dass sie nicht diese perspektivische Verzerrung haben, dass sie meinen, die kleinen Klunker, die sie da gerade verhandeln in ihrem Kreis und an denen sich die Köpfe heiß reden und die Verhältnisse zerbrechen, die wären am Mittelpunkt der Welt. Haben die denn die Mitte nicht mehr im Blick? Wissen die nicht mehr, was Leben aus Gott ist? Setzt denen doch die Prioritäten wieder richtig, damit sie sich nicht zerfleischen an diesem Quatsch, an zweitrangigen und drittrangigen Fragen. Es gibt eine Menge zweitrangige und drittrangige Fragen, über die man unter Christen verschiedener Meinung sein kann. Gefährlich wird's erst dann, wenn die so in die Mitte rücken, dass sie zum Hauptthema werden und den Auferstandenen verdrängen und wir nicht mehr die wesentlichen Linien des Lebens mit ihm sehen. Das ist das eine. Es gibt Wichtigeres. So, und nun geht's in unserem Text ja auch um Irrlehren und sowas. Und jetzt lesen wir erstmal weiter. Und im zweiten Punkt wollen wir dann darüber sprechen, Irrlehren und wie wir damit umgehen. Ich lese jetzt mal weiter. Daran erinnere sie und bezeuge vor Gott, sie sollen nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist, als zu verwirren, die da zuhören. Jetzt Vers 15. Befleißige dich vor Gott, dich zu erweisen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht austeilt das Wort der Wahrheit. Kommt auf den Vers nochmal, den müssen wir noch ein bisschen anders wiedergeben. Halte dich fern von ungeistlichem losen Geschwätz, denn das hilft denen, die es treiben, nur mehr zum ungöttlichen Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen ist Hymenäus und Philetos, welche von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und haben etlicher Glauben verkehrt. Aber es besteht der feste Grund Gottes, das feste Fundament Gottes. Und es hat dieses Siegel, nämlich der Herr kennt die Seinen, und es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und tönerne, die einen zu ehren, die anderen zu unehren. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, sagt Luther, von diesen, heißt es im Griechischen, kann sich sehr wohl auch auf die Anschauungen beziehen. Es ist also gar nicht eindeutig, ob hier gemeint ist, reinigen von, trennen von Leuten, sondern von bestimmten Anschauungen und Haltungen. Der wird also, wer sich reinigt von diesem, der wird ein Gefäß sein zu Ehren, geheiligt dem Hausherrn, brauchbar und zu allem Werk bereitet. Fliehe die Begierden der Jugend, verfolge aber die Gerechtigkeit, den Glauben, die Liebe, den Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen weise ab. Denn du weißt, dass sie nur Zank erzeugen. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, zum Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut zurechtweise die Widerspenstigen, ob ihnen Gott etwa Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und sie wieder nüchtern würden aus des Teufels Falle, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also, Jetzt wollen wir Stück für Stück, ihr habt ja Bibeln vor euch, ihr müsst immer mal wieder reingucken, wenn ich so Hinweise drauf habe, mal ans Präzise ansieht. Ich habe euch am ersten Tag gesagt, Bibellesen besteht im Wesentlichen aus geduldigem Hinsehen. Es besteht nicht daraus, schnelle und flüchtige fromme Nutzanwendungen zu ziehen, das ist alles fromme Eigenmächtigkeit. Die Bibel redet umso direkter und persönlicher in unser Leben hinein, je geduldiger wir standhalten und hinsehen und nochmal hinsehen, was steht eigentlich da. Das ist harte Arbeit. Die meisten merken das gar nicht. Bei fast allen Ausdrücken und Begriffen, die wir gebrauchen, haben wir schon eine inhaltliche Füllung dieser Begriffe irgendwo im Hinterkopf. Und wir gehen oft naiv davon aus, dass die Bibel diese Ausdrücke genauso versteht, wie wir sie gewohnt sind zu verstehen. Das ist aber gar nicht gesagt. Nicht? Man muss fragen, wie im Zusammenhang des biblischen Textes solche Begriffe und Sätze wirklich gemeint sind. Also hinsehen, um die eigene Voreingenommenheit zu überwinden. Denn sonst liest man die Bibel und sagt sich im Grunde doch nur immer das, was man schon längst weiß. Und lässt die Bibel gar nicht ihr eigenes sagen, gegen die Vorurteile, von denen man geprägt ist. Und das ist nicht nur ein Problem gottloser Leute, sondern das ist eben auch ein Problem frommer Leute. Es gibt auch eine fromme Vorprägung, die hat so ein bestimmtes Raster, durch die liest sie die Bibel. Die weiß schon immer von vornherein, was das bedeutet. Und ist gar nicht mehr offen dafür, die Bibel als Wort Gottes sagen zu lassen, was sie wirklich sagt. Nicht? Die Folge solchen Umgangs mit der Bibel, selbstherrlich frommen Umgangs mit der Bibel, ist letzten Endes, dass die Bibel langweilig ist. Man braucht sie dann aber lang oder kurz auch nicht mehr zu lesen, weil man sowieso ja schon weiß, was drin steht. Wenn man sie liest, hat man ja doch immer nur rausgelesen, was man schon selber wusste. Also da möchte ich euch Mut machen, geduldiger gegen die eigene Neigung, wir sind flüchtige Menschen, wir wollen schnell irgendwie da die Bibel melken, geduldiger dabei bleiben. Die Freude am Worte Gottes wird in dem Maße wachsen, verspreche ich euch, wird in dem Maße wachsen, wie ihr geduldig hinseht, nochmal hinseht, ehe ihr irgendwelche Nutzanwendungen versucht zu ziehen. Das kommt dann nachher ganz fast von selbst. Wortkämpfe, Vers 14. Ihr sollt nicht um Worte zanken. Ein Wort ist das. Sollen nicht mit Worten zanken, heißt es da. Wortkämpfe. Dann gottloses Geschwätz, Kenophonia heißt das im Griechischen. Es gibt ja nicht nur eine Symphonie und nicht eine Kakophonie, sondern es gibt auch eine Kenophonie. Und Kenos heißt leer. Sein Leergetöne. Gottloses Geschwätz, Vers 16. Vers 17 wird diese Irrlehre gekennzeichnet als ein Krebs, der sich tödlich weiterfrisst. Es werden Namen genannt, die da besonders hervorgetreten sind. Was ist der Inhalt? Der Inhalt wird in Vers, wo sind wir? Werdet Vers 18 gesagt. Vers 18. Man weiß oft nicht, was sind denn eigentlich diese Irrlehren gewesen, denn der Paulus musste in seinen Briefen ja nicht mehr beschreiben. Die Leute kannten die ja alle, er musste ja nur darauf eingehen. Ich meine, die Tinte war da kostbar, man musste ja alles mit der Hand, machen uns ja kein Bild davon, wie umständlich und mühselig es war, so Briefe zu schreiben damals hier. Und das sind ja alles kleine Bücher. Und da geht er also nicht ein, er sagt, braucht er nicht, die hatten ja diese Irrlehre da. Und deshalb können wir immer nur so Rückschlüsse ziehen aus den Antworten des Paulus, worum es denn da wohl gegangen sein könnte. Aber hier zitiert er einen inhaltlichen Satz, und das ist ganz merkwürdig. Vers 18, welche von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Die Auferstehung der Toten, die allgemeine Totenauferstehung ist hier gemeint. Was ist das für eine komische Lehre? Die haben wahrscheinlich herrlich anknüpfen können bei dem, was der Paulus etwa im Römerbrief geschrieben hat. Da hat er gesagt, wir sind mit Christus, Galaterbrief, wir sind mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und nun hatten die in Griechenland und im griechischen Einflussbereich im Kleinasien, da hatten die furchtbare Schwierigkeit, besonders die etwas denkenden Menschen, hatten furchtbare Schwierigkeit mit der Auferstehung des Leibes. Die Griechen sagten nämlich, dass der Leib das Grab der Seele sei. Der Leib, alles Stoffliche, alle Materie, war für sie etwas ganz Schlimmes, etwas Negatives. Der hielt den ewigen Geist, den göttlichen Funken im Menschen gefangen und verhinderte die Erkenntnis der Wahrheit. Der Mensch wollte im Grunde gut. Im Kern, sagten die Griechen, im Gegensatz zur Bibel, ist der Mensch gut. Er hat einen göttlichen Kern. Der Geist des Menschen ist aus der Welt des göttlichen Geistes. So lehrte man seit Plato. Und deshalb kann er sich erinnern an seine ewige göttliche Heimat. Nur, dass das so schwer ist und dass er das so schwer in die Tat umsetzen kann, liegt an der Behinderung durch diesen niedrigen Körper. Das ist alles Schlechte, alles Störende, ist stofflich, materiell, körperlich. Und deshalb gab es für den Griechen eigentlich nichts Widersinnigeres, als eine Auferweckung des Leibes zu glauben. Man war heilfroh, dass man diesen Schrotthaufen los war. Und man konnte sich nur vorstellen, dass also langsam der Leib abgetan wurde, in asketischen Übungen ihn unterdrücken, und je weiter man ihn zurückdrängen konnte, umso mehr kam der Geist, der göttliche Geist zur Entfaltung. Und dann kommt der Paulus und redet da, dass Gott eines Tages die Toten auferwecken wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde und eine neue Leiblichkeit schaffen wird. Da sagten sie, was soll denn das? Das ist doch völliger Schwachsinn. Es geht doch um die Entfaltung des Geistes und nicht um den Leib. Und deshalb versuchten sie, die Lehre von der Auferstehung der Toten geistig umzudrehen. Sie sagen, nein, nein, da passiert natürlich nicht am Ende der Tage nicht verrückterweise, dass da neue Körper, wenn auch veränderte, aber neue Körper auferstehen, sondern das ist schon geschehen. Indem wir, Christus ist auferstanden, verwandelt in die, so anthroposophisch gesprochen, in die höheren Welten, nicht? Und dann, indem wir wiedergeboren sind in Christus, haben wir Teil an dieser Auferstehung der Toten. Wir sind schon die neue Schöpfung Gottes in Vollkommenheit. Da haben wir das, wir haben schon alles jetzt. Wir haben schon alles jetzt. Das hatte ganz interessante Konsequenzen. Und ich erkläre das deshalb, weil die Dinge sich in der einen oder anderen Form ja immer wiederholen. Ich sagte das ja gestern. Wer meint, dass ganz bestimmte Meinungen neu erfunden seien, der hat nur die Geschichte nicht studiert. Jeder Quatsch ist schon da gewesen. Auch in der Kirchengeschichte ist deshalb so wahnsinnig interessant zu studieren, weil da alle Irrlehren schon mal vorgekommen sind. Ich glaube nicht, dass eine einzige 20. Jahrhunderts original erfunden wurde. Es sind alle schon da gewesen. Nur weil man das nicht so richtig weiß, deshalb meint man immer, das wäre was Neues jetzt. Ich wird gleich deutlich, wie manches in veränderter Form wiederkehrt. Also die Konsequenz dieser Anschauung war nämlich ganz interessant. Auf der einen Seite machte sich plötzlich hier und da, was auch sonst bei den griechischen Philosophen üblich war, eine Selbsterlösungslehre breit, die Wahrheit erkennen wollte, Gott näher kommen wollte durch eine asketische Lebensweise. Also, dem Leib nichts mehr gönnen. Nicht, das ist alles Weltliche weg, möglichst weg und verachten. Dann kommt man zur wahren Erkenntnis höherer Welten und der Wirklichkeit Gottes. Und auf der anderen Seite konnten die schön sagen, wir sind ja schon im Himmel. Was jetzt so mit dem Leib passiert, das ist doch alles völlig neutral. In Korinth zum Beispiel gingen die ersten Bibelstunden und Gebetsgemeinschaft anschließend in den Puff. Und das fanden sie ganz normal. Da sagten sie, das ist doch ganz egal. Das ist doch, was wir leiblich tun, das ist weit, das ist alles ganz unter Niveau. Das ist ja nur der Leib. Das darf man nicht so verkniffen und so verklemmt sehen. Wir sind längst im Geiste. Da können wir mit dem Leib ruhig machen, was wir wollen. Das ist ganz egal. Und das ist interessant, je höher die Leute abheben geistlich, umso auch zum Beispiel in sexuellen Dingen wieder libertinistisch, zügellos. Das ist ganz erstaunlich, weil wie vielen Leuten die Gebetsgemeinschaft und das Miteinander ins Bett gehen zusammenhängt. Das ist ja psychologisch schnell zu erklären. Die Erotik schwingt in keinem Medium so schön wie in geistlichen Themen. Also man kann sie mir nichts erotisch so herrlich aufputschen wie mit einem religiösen Gespräch. Und so Händchen halten, betend und so. Das macht den Menschen heißer als ein Pornofilm. Und was kann denn da auch Böses dran sein? Wenn man so im Geiste eins war, warum soll man dann noch so Rücksicht nehmen auf so Äußerlichkeiten wie so ein Stück Papier vom Standesamt und alle so bürgerliche Dinge? Das ist doch völlig ungeistlich, moralistisch und niedrig und bürgerlich. Wir sind im Geiste und im Geist ist die Freiheit und ne und so. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Nicht alle machen sich die Mühe der alten Irrlehrer, die da gleich eine ganze Philosophie draus machten und viel Gehirnschmalz drauf verwandten, um ihr Verhalten so philosophisch-theologisch zu rechtfertigen. Aber der Sache nach läuft das. Da gibt's dann, die Kirchenväter werden zitiert, Augustin, liebe und tue, was du willst, und noch so ein paar Sprüche, die alle herrlich missbrauchbar sind. Ne? Das ist die Frage der Irrlehre hier. Die Bibel nimmt die Auferweckung des Leibes so wichtig. Es ist nicht nur wichtig für die Zukunft, dass wir ernst nehmen, dass das eines Tages passieren wird, dass Gott die Toten auferwecken wird und einen neuen Leib schenken wird, den wir uns nicht vorstellen können, weil er nicht sterblich sein wird und so. Es ist eine andere Form von Leiblichkeit. Aber Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Warum ist das für uns so wichtig? Das hat eine ganz praktische Konsequenz. Wenn Gottes Ziel ein neuer Leib und ein neuer Himmel und eine neue Erde sind, dann können wir jetzt den Leib nicht verachten. Gott loben tut man nicht mit der Seele und mit dem Geist, sondern mit dem Leib. Ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus. Darum preiset Gott an eurem Leibe. Das ist provozierend in den Ohren der Griechen, die immer es mit dem Geist und der Seele hatten. Mit dem Leibe, mit Händen, Füßen, im Körper. So ist es immer in der Bibel. Gott hat etwas vor mit dem Leib. Gehorsam sein, Gott ehren kann ich mit meinem Leib nur. Die Bibel widersteht dieser heidnischen Trennung von niedrigem, primitivem Fleisch, das sowieso nichts taugt, und hehrem, großen, erhabenen Geist so drüber schweben. So eine Nebelphilosophie wird in der Bibel nicht gemacht. Da geht's irdisch zu. Mit dem Leib, mit Händen und Füßen, und da, deshalb geht's eben um alles, auch um die Geschlechtlichkeit, ums Geld, ums Vermögen und um unseren Körper. Drittens, worauf soll man sich denn in diesem Durcheinander noch verlassen? Wir weitergehen. Wenn solches Gezänk ist und wenn so ein Durcheinander von Irrlehren da ist, dann sind natürlich viele Leute einfach, das kann man auch verstehen, da sagen sie, Mensch, da guckt ihr die Christen doch an und wir sind uns ja überhaupt nicht einig. Und das stimmt ja auch. Ist doch eine schöne Sache, dass wir hier so zusammen sind, Schleswig-Holstein mehr umschlungen und im Geist vereint. Und dass wir hier wirklich was Wesentliches miteinander tun können. Aber offen gesagt, wie sicher ist man eigentlich, dass nicht die Dinge, die uns auch noch wichtig sind, wenn wir intensiv zusammenarbeiten, langfristiger zusammenarbeiten, nicht doch wieder aufbrechen und wichtig werden und uns auseinanderbringen. Es ist doch wahr. Und wer das ein bisschen kennt inhaltlich, der sagt sich ja, Mensch, das ist ja so ein Durcheinander, auch bei den ernsten Christen. Da habe ich schon gar keine Lust mehr, da überhaupt mitmachen. Ist da überhaupt etwas verlässlich? Oder ist das alles im Schwimmen? Kannst du da nur so einen großen Brei rühren? Aber nichts Genaues ist da zu packen. Jeder läuft seinem nach. Und da sagt der Paulus, da gibt er zwei Antworten drauf. Und über die erste sprechen wir jetzt zunächst. Vers 19. Es besteht ein festes Fundament, ein Stereofundament, steht da. Stereos ist nämlich fest, das ist der Körper. Ein festes Fundament besteht, ja, sagt er. Und es trägt ein Siegel, es ist sozusagen amtlich beglaubigt und gültig. Nämlich, worin besteht es? Dieses Siegel hat einen doppelten Text. Der erste heißt, der Herr kennt die Seinen. Und der zweite, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Wieso ist das ein festes Fundament? Wieso ist das ein gültig erklärendes Siegel? Ja, sagt der Paulus, sieh's doch mal an. Das erste, der Herr kennt die Seinen. Das ist fest. Die Christen schwanken hin und her in ihren unterschiedlichen Sichten verschiedener Fragen und Problemen. Was fest ist und woran man sich orientiert, ist, der Herr kennt die Seinen. Er kennt sie. Das kann ermutigend, aber auch etwas beunruhigend verstanden werden. Einmal wird dieser Satz zu verstehen sein von Johannes 10 her. Der gute Hirte kennt die Seinen, heißt es da. Der kennt die. Da sagen wir, Mensch, wenn ihr den Eindruck habt, es geht alles flöten, das franzt überall aus, wo man hinpackt, ist Unklarheit, da weiß man gar nicht mehr, ob da irgendwo noch festes Fundament ist. Also sagen, also nun, macht ihr mal nicht die Sorgen Gottes. Wir stehen damit, nicht weil die Christen ein monolithischer Block einer Meinung sind, sondern wir stehen damit, dass beharrlich und unwiderrufen Jesus seine Leute kennt. Das heißt, ihr fürsorglich kennt und sie festhält. In dem Satz in Johannes 10 steht da nämlich dahinterher, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es kennt der Herr die Seinen. Und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Aber dann gibt es auch noch eine verunsicherndere, uns verunsichernde Perspektive hier. Seht mal, wenn wir so diskutieren über Glaubensfragen und Lehrfragen und Meinungsverschiedenheiten biblischer Lehre, dann geht es ja immer um den Streit, wer kennt eigentlich Gott richtig? So ist er wirklich. Das muss man so sehen, sonst sieht man das nicht richtig. Und einer kennt Gott besser als der andere. Und dann sagt Paulus, ist euch schon mal klar geworden, dass das völlig zweitrangig ist, ob und wie wir Gott kennen? Wisst ihr, was entscheiden wird, was Jesus gesagt hat? Entscheiden wird, wen er kennt. Wen er kennt. Matthäus 7, in der Bergpredigt, schlag das bitte mal auf. Matthäus 7. Das ist, ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal, ich weiß nicht, das kann jetzt 8 Jahre her sein, eine Predigt vorbereitet über diesen Text, und da war ich im Urlaub in Dänemark, und da machte ich diese Predigt, weil Sonntag ich wieder zu Hause sein sollte, und dann bin ich am Strand rauf und runter gelaufen und war völlig verzweifelt, weil ich mit diesem Wort nicht mehr zur Rande kam. Da ich dachte, ich kenne Jesus. Weiß ich eigentlich, ob er mich kennt? Bin ich mir eigentlich dessen sicher? Vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Vielleicht schustere ich mir Gott zurecht. Vielleicht biege ich mir alles nur hin. Vielleicht mache ich das so, wie es mir in Kram passt. Bastel mir ein Heimwerker Gott zusammen. Lest mal, was da steht. Vers 21 bis Vers 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Er spricht vom Tag des Gerichtes, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also prophetisch geredet durch den Heiligen Geist? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Also die haben nicht nur einfach so geredet, sondern da wurden wirklich Dämonen ausgetrieben. Menschen wurden frei unter ihrem machtvollen, seelsorgerlichen Wort. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, heißt es da wörtlich,
Machttaten getan. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Freunde, wir sind ja immer schnell dabei, Karteileichen zu karikieren. Leute, die einen Taufschein in der Tasche haben und auch noch chloroformiert worden sind, aber die sich um Gott und nicht scheren. Da können wir immer ganz schnell spitz sagen, wie die sich wundern werden, was ihr Christsein bedeutet im Gericht Gottes und was nicht. Aber darüber redet Jesus überhaupt nicht. Er redet über Mitarbeiter, die in der Vollmacht des Heiligen Geistes etwas getan haben. Prophetie, Teufelsaustreibung, geistliche Machttaten. Man sage, Herr, wenn ich das doch tue, wenn das doch durch mich passiert, wenn ich spüre, wie meine Mitarbeit beglaubigt ist, dass da sich was passiert, dann ist das doch ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich dich kenne und dass du mich kennst, dass ich zu dir gehöre. Wie soll das denn sonst sein? Ohne dich kann ich doch nichts tun. Und dass Jesus sagt, das gibt es. Dass er sich in seiner Souveränität Menschen bedient als seine Werkzeuge, ohne dass die ein geordnetes und gereinigtes Verhältnis zu Jesus haben, ohne dass er sie kennt. Kennen heißt hier immer eine ganze Gemeinschaft mit ihm haben. Diese Sätze Jesu können einen das Fürchten lehren. Ich bitte euch sehr, ich beobachte mit großer Sorge, wie viele, viele Christen ihre Gewissheit der Errettung auf ihre Glaubenserfahrung und auf ihre Mitarbeit und ihre Bestätigung, die sie in der Mitarbeit erfahren, gründen. Das ist eine gefährliche Sackgasse. Freu dich darüber, wenn du bestätigt wirst. Die Jünger haben es auch getan. Die kamen zu Jesus zurück und sagen, Herr, uns waren die Geister untertan und wir haben dies und jenes gesagt. Hat er gesagt, freut euch darüber nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Heilsgewissheit begründet sich nicht auf die Geist- oder Glaubens- und Mitarbeitserfahrung, die man macht, sondern allein auf den gekreuzigten Christus. Allein auf ihn. Kennt er mich wirklich? Was ist denn? Ich, der ich so flink und flott und schlüssig für Gott argumentieren kann. Der ich über ihn rede, als hätte ich alles durchschaut und könnte alles erklären. Als wäre mir alles klar und alles intakt. Bin ich mir eigentlich sicher? Dass wenn ich vor das Angesicht des lebendigen Herrn trete, dass er sagt, ich kenne dich. Oder werde ich dann nervös rauskramen und sagen, Herr, denk doch mal dran, wir haben doch einen Kongress gemacht in Brendsburg und in der Nordmarkthalle evangelisiert. Die Lunge aus dem Hals haben wir uns evangelisiert. Und wie manchem war es zum Segen. Ich kenne euch nicht. Ist das nicht unheimlich? Mit diesem Satz fährt Paulus hinein in die Wichtigtuerei der Diskussionen der Christen, die sich streiten darüber, wie Gott wirklich ist und jeder weiß es besser als der andere. Die Kenner Christen. Dann sagt er, das Fundament ist nicht eure Kenntnis Gottes, sondern das Fundament ist, Gott kennt seine Leute. Daran entscheidet sich die Geschichte. Nicht an euren theologischen Spielereien, nicht an euren geistlichen Überzeugungen, nicht an eurer Kennermine eurer Wichtigtuerei in Lehrfragen. Gott kennt seine Leute. Lasst uns dieser Tatsache stellen. Das dringt uns tief ins Gewissen. Und nur er selbst kann mir deutlich machen, dass er mich kennt, mich dessen vergewissern, mir das einschärfen, mir das einprägen. Und dann sagt er noch einen zweiten Satz in diesem Fundament. Der Herr kennt die Seinen und, sagt er, das gehört dazu wie die zweite Seite zur Münze. Ohne das geht es nicht. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Was ist sicher, sagen die Leute? Was ist denn noch klar? Wo kann man denn überhaupt noch sehen, wo man dran ist in dieser Welt, auch in der Gemeinde Jesu? Ist nicht alles ein irrsinniges Durcheinander? Sagt er, komm, mach kein Verwirrspiel. Das Zweite, was klar ist, ein festes Fundament ist, wenn du den Namen des Herrn in den Mund nimmst, dann heißt das brechen mit dem Unrecht. Den Namen Gottes in den Mund nehmen, ohne mit der Sünde zu brechen, heißt mit Gott zu spielen. Nicht darum geht's, wer die schlüssigsten theologischen und geistlichen Argumente hat, sondern glaubwürdiges Reden von Gott ist erkennbar an dem Bruch mit der Sünde, ob sich widerspiegelt in meinem Leben, dass ich Gott kenne. Gott kennen heißt, ihn kennen als den, der heilig ist. Heilig sein heißt, absolute Unverträglichkeit mit der Sünde. Absolute Unverträglichkeit. Gott ist von allem Unrecht geschieden. Gott hat nicht den Anfluch einer Kompromissbereitschaft mit dem Bösen. Gott kennen, den Namen des Herrn anrufen, spiegelt sich nicht in der Summe fixer Gedanken wider, sondern spiegelt sich in unserem Gehorsam. Herr, dein Wille soll geschehen. Mit dem Abrücken, mit dem Wegtreten vom Unrecht. Plötzlich ist diese ganze Streitereiszene der christlichen Gemeinde von Paulus entlarvt als Spielen der Belanglosigkeit. Kennt Gott dich? Und wenn wir den Namen Gottes in den Mund nehmen, kommt das Feuer seiner Heiligkeit in unser Leben, dass wir abtreten, weggehen von allem Unrecht, unser Leben angezündet von der Unverträglichkeit mit der Sünde. Der Wachstumsprozess in der Gotteserkenntnis drückt sich darin aus, in einem entschiedeneren Gehorsam, in einem leidenschaftlicheren Brechen mit der Sünde. Schade, ich wollte noch so einen wichtigen Block machen, und den kann ich dann vielleicht morgen nachziehen, weiß ich noch nicht ganz genau. Lass mich das deshalb hier abbrechen und eins zum Ersatz sagen. Wenn ich das beobachte, wie Leute sich als Christen entwickeln, da habe ich manchmal den Eindruck, so als sie mit 14, 15, 16, 17 zum Glauben an Jesus gekommen sind, in der Jugendgruppe, da war eine Entschiedenheit und Klarheit und Bereitschaft in ihrer Gewissensorientierung, Jesus zu gehorchen und mit der Sünde zu brechen. Und in dem Maße, wie sie älter wurden, wurden sie milder. Und sagen, man muss das alles nicht mehr so verkniffen sehen. Wir waren da ein bisschen einseitig. Das ist alles nicht so eng zu sehen. Und dann breitet sich das Klima des Kompromisses aus. Was man da alles noch machen kann. Wird man alles, ja, ist klar, für jede Sünde gibt es eine theologische Erklärung. Dafür gibt es uns Theologen ja. Haben wir fast 2000 Jahre hingekriegt. Für jede Sünde gibt es eine theologische Erklärung. Hat ja Bonhoeffer schon in der Nachfolge gesagt. Das heißt, es geht immer nach dem Muster des Kindes auf den Spielplatz. Das sagt, die Mutter sagt, komm rein, schlafen. Das Kind sagt, die Mutter ruft mich, ich soll reinkommen, schlafen. Was will die Mutter? Die Mutter meint es gut mit mir, sie liebt mich. Das ist das Wesentliche, ich muss das Eigentliche sehen. Sie hat Sorge, dass ich so müde bin und dass das mir schadet. Deshalb ruft sie mich, ich soll reinkommen und schlafen. Das ist die Absicht der Liebe. Nun kann ich natürlich auch meine Müdigkeit dadurch überwinden, dass ich hier draußen weiter spiele, weil mir das sonst Spaß macht. Ich gehorche der Intention, dem eigentlichen Willen, der Liebeswillen der Mutter, die mich ja über meine Müdigkeit wegbringen will, indem ich draußen bleibe. Das ist der Eiertanz, mit dem wir Gott das Wort im Munde rumdrehen. Ne? Das geht alles. Geht alles. Du kannst das klauen und die Lüge und alles im sexuellen Bereich, auch in der öffentlichen Unmoral. Kannst du alles erklären. Du kannst die Massentötung und so kann man Atomwaffen verteidigen und vertreten. Das kann man alles. Es gibt für alles fromme Gründe. Keine Sorgen. Du ganz, ganz fromm, ganz fromm. Wir reden Gott das Wort im Munde rum. Gottes Erkenntnis heißt Wachstum in der Leidenschaft des Gehorsams. Das ist das Kennzeichen der Gotteserkenntnis. Ich breche ab, wollen miteinander beten. Herr, dein Wort redet in unser Leben und Denken hinein und entlarvt viel, was Maske ist und wo Reden und Leben auseinanderklafft. Wir bitten dich um Verzeihung, dass wir deine Ehre in dieser Welt in den Schmutz gezogen haben. Wir bitten dich um Verzeihung, wo wir vor denen, die dich nicht kennen, dich vorgeführt haben als einen, den man im Grunde nicht ernst zu nehmen braucht, wie wir gespielt haben mit deinem Wort. Wir bitten dich um Vergebung und um Reinigung unserer Motive. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen Geist der Beständigkeit. Amen.